Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier über eine Studie zu berichten zu können, die nicht im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durchgeführt wird, sondern im Auftrag der Medienanstalten, die ja mehr mit dem privaten Rundfunk als mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben. Weil ich vor allem Ergebnisse einer Studie vortrage, bin ich froh, dass ich mich der technischen Mittel der Präsentation bedienen kann. Das heißt, Sie haben in den nächsten Minuten durchaus etwas, oder werden durchaus mit Erbsenzählerei konfrontiert. Das fehlt schon ein paar Mal. Ich fühle mich hier in Köln allerdings mit der Erbsenzählerei ganz wohl. Man nannte das in Köln empirische Sozialforschung. Als ich mit dem Taxi hergefahren bin, bin ich auf den Alfons-Silbermann-Weg gestoßen. Ich weiß nicht, ob es in Köln auch eine Königstraße gibt. Ich würde mich wundern, wenn es das nicht der Fall wäre. Ein paar Worte zu dem, was ich Ihnen zu erzählen habe. Sie sehen hier das Wort Fernsehvollprogramm. Das ist nur ein Teilsegment des Rundfunks, auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt, ich sage erzähle Ihnen nichts über das Radio, auch nicht über WDR3, nichts über Spartenfernsehen, Regionalfernsehen und auch nicht über das Internet, sondern die Studie, die wir seit 1998 durchführen, ist konzentriert auf die sogenannten Flaggschiffe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und auch der großen der privaten Senderfamilien. Sie können mich fragen, warum untersucht jemand, der eigentlich die Aufgabe hat, das private Fernsehsystem zu beobachten, auch öffentlich-rechtliche Programme? Sie wissen ja wahrscheinlich, es gibt gerade auch in Köln ansässig ja eine Studie, die von der ARD und ZDF Medienkommission finanziert wird, die das natürlich machen muss und im Wesentlichen eigentlich darauf ausgerichtet ist, immer wieder aufzuzeigen, was der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen ist. Dass wir von der anderen Seite her auch die öffentlich-rechtlichen Programme mit anschauen, hat eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass sich Programme in der Öffentlichkeit nicht autonom bewegen, sondern aufeinander reagieren. Das Ganze ist ein Konkurrenz- und zum Teil auch ein Kooperationssystem. Und es ist klar, dass die Entwicklung der privaten Programme nicht vollkommen unabhängig ist von der der öffentlich-rechtlichen Programme und umgekehrt. Das betrifft im Übrigen, was unsere spezielle Fragestellung angeht, auch den Blick in die Senderfamilien. Auch hier kann man einiges lernen, was sozusagen die Aufstellung der einzelnen Programme, die Komplementarität und die Konkurrenzsituation angeht. Ganz kurz und wenige Worte zu der Methode der Studie. Wir führen sie seit 1998 durch, in der Form, dass im Frühjahr und Herbst jeden Jahres eine Programmwoche aufgezeichnet und ausgewertet wird. Wir sind jetzt im Jahr 2011 angekommen und ich werde mich im Wesentlichen auf die Frühjahrsstichprobe 2011 und zum Teil noch auf das Jahr 2010 in meinen Daten beziehen und natürlich auch auf die Zeiträume dazwischen. Dass diese Programme beobachtet werden, hat auf der einen Seite etwas mit ihrer Marktstellung zu tun. Diese 8 Programme haben ungefähr 70% Marktanteile, das heißt, sie dominieren das Zuschauerverhalten. Es sind im Wesentlichen die Programme, die von den Fernsehzuschauern angeschaut werden. Aber es gibt auch noch einen zweiten Grund. Es sind alles sogenannte Rundfunkvollprogramme und Rundfunkvollprogramme scheinen vom Gesetzgeber, aus meiner Sicht sage ich das als Nichtjurist, als so eine Art Ersatzkategorie für das Ideal des Rundfunks in Deutschland konzipiert zu werden. Sowohl auf öffentlich-rechtliche als auch auf private Programme bezogen gibt es besondere Leistungserwartungen, die man zusammenfassen kann in drei Stichworten. Sie sollen besondere Leistungen bringen, was die Programmstruktur angeht. Das ist, wenn ich mich auf den vorigen Vortrag beziehe, zum Beispiel wichtig, bezogen auf das Verhältnis zwischen Informationen einerseits und Unterhaltung andererseits. Das Fernsehprogramme sind eben nicht reine Informationsprogramme, mindestens nicht die Vollprogramme, sondern gemischt Warenladen. Das andere ist dann die gegenständliche oder inhaltliche Programmvielfalt, die sich nicht ausschließlich, aber doch zum wesentlichen Teil auf die Informationsangebote dieser Sender bezieht und auch die sogenannte gesellschaftliche Relevanz, nämlich wenn Sie die Formulierung aus § 25 des Grundgesetzes Staatsvertrags sich anschauen, die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen angemessen zu Wort kommen, da steckt eigentlich zweierlei drin. Und das haben wir wirklich empirisch gelernt. Ich denke, dass Sie als erstes denken daran, dass die Relationen gewahrt werden müssen, dass wichtige Gruppen auch entsprechenden Raum im Programm finden. Die Erfahrung zeigt, man kann auch fragen, kommen überhaupt Sendungen vor, Beiträge vor, die sich überhaupt mit diesen Gruppen beschäftigen. Und das meine ich mit dem Begriff der gesellschaftlichen Relevanz. Wenn man so etwas sozialwissenschaftlich untersucht, dann braucht man ein theoretisches Konzept und wir stehen mit unserem, oder ja, wir sitzen mit unserem Konzept sozusagen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite haben wir unbestimmte Rechtsbegriffe, die bestimmte Erwartungen formulieren gegenüber Leistungen von Rundfunkprogrammen. Und als eine Studie, die im Zusammenhang der Medienaufsicht zu sehen ist, versuchen wir natürlich eine Anbindung zu finden, eine Anknüpfung zu finden an diese unbestimmten Rechtsbegriffe. Und auf der anderen Seite müssen wir uns sozusagen auf die Programmrealität beziehen, die von den Programmveranstaltern und auch von den Programmvermarktern in ganz eigenen Begrifflichkeiten und Kategorien ausgewiesen werden. Wir haben in unserer Studie ein Zwei-Stufen-Prinzip entwickelt. Wenn Sie zunächst einmal den Preis anschauen, wir unterziehen alle Programme 24 Stunden pro Tag einer Analyse von Programmsparten, Formaten, Programmgenres. Und Sie sehen blau markiert schon einmal die Sendungen, die eindeutig als Unterhaltungsangebote einzustufen sind. Und Sie haben herausgelöst, über den Sport rede ich jetzt im Moment noch nicht, Sie haben herausgelöst ein Feld, das wir mit dem Arbeitsbegriff Fernsehpublizistik bezeichnen. Man kann sagen, wenn ein Programm Informationen anbietet, dann finden Sie das in dem Feld Nachrichten, Dokumentationen, Magazine und Ähnliches. Aber es ist nicht sicher, dass alles unstrittig, was dort angeboten wird, als Informationen zu bezeichnen ist. Es reicht eben, um ein Modethema aufzugreifen, von der Dokumentation, würden die Spezialisten sagen, klar, hat Informationsleistungen, bis zur Doku-Soap. Was ist das denn eigentlich? Ist das noch ein Informationsangebot oder aber nicht? Wir reagieren darauf mit einem, ich sage, Schwellenmodell der Fernsehpublizistik, was Sie sich als Kontinuum vorstellen können, von eindeutig unstrittigen Informationsangeboten im Politikbereich, im Sachbereich, dann so langsam rüber bis hin zu dem, was wir als Unterhaltungspublizistik bezeichnen. Wir mussten auch über die Zeit reagieren. Bei Unterhaltungspublizistik dachten wir 1998 vor allem an boulevardjournalistische Dinge, das heißt an Angebote, die noch so etwas wie einen journalistischen Kern haben. Aber man lernt durch das Fernsehen, dass das immer mehr, gerade was die Entwicklung der Dokumentation zur Doku-Soap angeht, dass es auch immer mehr etwas ist, was im Moment unter dem Schlagwort Reality-TV, Realitätsfernsehen läuft. Und auch das müssen wir irgendwie versuchen, unter Kontrolle zu bringen, darstellen zu können. Was ich Ihnen als erstes einmal zeige, im ersten Zugriff, ist, wenn man aus dieser Perspektive die nicht ganz so weit weg ist, wie die unbestimmten Rechtsbegriffe vom Programm weg sind, aber aus einer Perspektive, die doch noch relativ weit weg ist von den konkreten Detaildingen des Programmangebots, wie sich das Programm von das erste Programm der ARD im Jahr 2010 darstellte. Ich greife auf die zwei Stichproben von 2010 deshalb, weil wir in die Rechnung auch etwas hineingenommen haben, was wir mit Stichprobenerhebungen nicht fassen können, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Programmen enorm wichtig. Das sind die Sportübertragungen, die fassen sich nicht mit zwei Wochen Stichproben. Dazu haben wir die AGF-Daten herangenommen und hineingerechnet in dieses Modell. Wenn Sie sich jetzt von rechts im Uhrzeigersinn durch das Programm durchbewegen, dann sehen Sie, dass das Programm von ARD zum großen Anteil aus eindeutigen Unterhaltungsangeboten besteht. Das sind nicht 50%, aber 44% und dominant dabei vor allem der Bereich der fiktionalen Programmangebote. Sie haben dann einen Bereich, den wir grün markiert haben, der viel mit dieser Fernsehpublizistik und zwar mit dem Pol der Unterhaltungspublizistik zu tun hat. Das heißt, Sie haben, und hier sehen Sie, wie wichtig der Sport ist. Wir können lange diskutieren, was das Sport ist, Information oder Unterhaltung oder beides. Wir sagen in der Methode unserer Studie, wir entscheiden uns nicht. Wir können diesen grünen Bereich von der einen wie von der anderen Seite sehen. Wir müssen ihn aber identifizieren können, bevor wir irgendwelche Pauschalquoten von Unterhaltung oder Information produzieren. Dann sehen Sie 10% Sport aus dem Jahr auf den Tag gerechnet, ein enorm hoher Anteil. Dann vor allem journalistische Unterhaltungspublizistik und in kleinen Mengen das, was in Richtung Dokusoap narrative Realitätsunterhaltung. Dann haben Sie ein substanzielles Teil, fast ein Drittel Sachinformation und davon wiederum ein großer Teil politische Information. Sie sehen auch, dass nicht viel anderes da ist. Das heißt, weil eben nicht geworben werden darf, füllen die öffentlich-rechtlichen Programme sehr viel mehr eines Tages mit realem Programm aus, als es bei den privaten Programmen der Fall ist. Bevor ich Ihnen die nächste Folie zeige, eine Anmerkung. Ich finde eine wichtige Besonderheit in Deutschland, für die ich Sie oder wir uns beglückwünschen können. Es gibt ein zweites nationales öffentlich-rechtliches Programm, was in der Struktur sehr ähnlich aussieht wie dieses, das zeige ich Ihnen gar nicht. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn Sie nach Österreich schauen oder nach Großbritannien, hat man entsprechend gesplittet. Das heißt, man hat den öffentlich-rechtlichen Sektor in einen weichen Sektor, eher Unterhaltungssektor, F1 zum Beispiel, und in einen Elite-Sektor geteilt. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, die der Deutschland, wie ich finde, Gott sei Dank, erspart geblieben ist. Ich stelle erstmal ganz grob, Sie sehen später noch genauere Daten, dagegen dann das Profil von RTL, im Moment Marktführer in den letzten beiden Jahren, vor den öffentlich-rechtlichen Programmen. Und Sie sehen eigentlich auf den ersten Blick, wenn Sie von rechts her kommen, nicht so die ganz großen Unterschiede. Der blaue Sektor fast identisch. Sie sehen mehr Kleinräume, die will ich jetzt nicht im Detail erklären. Das heißt, Sie haben weniger fiktionale Angebote und einiges dazu, was ich Ihnen noch zeigen werde. Sie haben auch einen relativ großen grünen Bereich, also Angebote zwischen Information und Unterhaltung. Aber, und das ist das Entscheidende, der orangene Bereich, der Kerninformationsbereich, ist sehr viel geringer mit 8%. Und Sie sehen das dunkle Käsestückchen, auch kein besonders großer Politikbereich, was viel damit zu tun hat, dass Sie eben auf den Tag bezogen einen großen Prozentsatz an Werbung, Programmträger und Ähnlichem haben. Ich zeige Ihnen noch ein anderen Vergleich, der mehr, ich sage jetzt mal, der Ideologie des Programmvergleichens in der Öffentlichkeit entspricht. Pro7, da haben Sie das, was immer wieder tradiert wird in schlagwortartigen Diskursen, dass die privaten Programme vor allem unterhaltungsdominiert sind, die öffentlich-rechtlichen primär informationsdominiert. Sie sehen wenigstens hier, dass vor allem durch fiktionale Programmangebote ProSieben weit mehr als 50% des Tages mit Unterhaltungsangeboten bestückt. Das andere, vor allem der Informationsbereich, ist ähnlich wie bei RTL, aber sie suchen vergeblich nach einem darstellbaren orangenen, dunkelorangenen Teil, der politische Informationen ihnen anzeigen würde. Schauen wir es uns genauer an, das wäre das Raster bezogen auf die wichtigsten 5 Programme. Mein Zwischenfazit lautet, der Systemunterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen liegt nicht so sehr im eindeutigen klassischen Unterhaltungsbereich. Wenn Sie die blaue Kopfzeile sich anschauen, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nach meiner Sicht das, was Sie unten in der orangen Leiste sehen, das heißt, was die Informationsleistung angeht. Da stehen dann 31 bzw. 37% gegen Werte unter 10%. Hört sich irgendwie komisch an, aber das heißt, die Differenz der Systeme liegt nicht in der Unterhaltung zentral, wenigstens was die quantitativen Rahmenbedingungen angeht, sondern im Informationsbereich. Differenzen mögen sehr gerne da sein, wenn es dann um die Frage nach der inhaltlichen Ausfüllung von Unterhaltung, von Information und Unterhaltung geht, und auch um Fragen wie Qualität. Aber das ist etwas, was wir aus dieser Langzeitbeobachtungsperspektive eben nicht beobachten können und wollen. Was ich jetzt mache, es hieß ja Langzeitperspektive, ist das ein Befund, der zufällig ist? Oder wie sieht das über die Jahre hinweg aus? Ich habe erstmal die Summenwerte für Unterhaltung. Da haben wir Durchschnittswerte gerechnet für die 6 privaten Vollprogramme und für ARD und ZDF. Was Sie sehen, ist der Anteil an Sendezeit an einem 24-Stunden-Tag. Ausgerechnet die 50% sind hier nicht markiert, aber sie trennen eigentlich die Systeme, das heißt, das Unterhaltungsangebot der Privaten liegt durchschnittlich immer über 50% und das von ARD und ZDF eigentlich immer darunter, aber nicht weit darunter, sondern es ist für sich genommen der größte Programmblock. An der Stelle vielleicht auch noch ein Kurzkommentar. Mit Phoenix kann man am Markt gegen RTL nicht konkurrieren. Das heißt, und das ist etwas, was dann in die medienpolitische Diskussion natürlich hineinreicht. Wenn man ein öffentlich-rechtliches Programm mit substanziellen Informationen angeboten am Markt gut positionieren will, dann muss man zu einem substanziellen Anteil Unterhaltungsangebote gleich welcher Qualität, sage ich jetzt mal unvorsichtig, mit in das Programm hineinnehmen. Ob dazu 10% Sportübertragungs dazugehören, die enorm teuer sind, das sind genau die Dinge, die dann strittig sind. Die Frage ist, ob die Attraktivität dieser Programme durch diese Sportrechte zentral beeinflusst wird. Auch dann wieder ein Kommentar aus der Perspektive der Marktforschung. Es ist im Grunde genommen eine Augenwischerei. Es ist so, dass ARD und ZDF, vor allem ARD, eigentlich die erste Marktstellung, die erste Position am Markt immer dadurch und in den Jahren erreicht hat, in denen sie Großübertragungen, Fußball, Olympische Spiele hatten. Das ist im Grunde genommen für die Werbewirtschaft wichtig. Ob es für den Zuschauer wichtig ist, dass dann die Fußball-Weltmeisterschaft in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Programm läuft. Das heißt, dass sozusagen diejenigen, die das bei Programm X anschauen, dem öffentlich-rechtlichen Programm untreu werden müssten, das ist nicht gesagt. Das nur zur Diskussion. Was die Mischkategorie zwischen Information und Unterhaltung angeht, haben sie ungefähr dieselbe Lage, allerdings ganz unterschiedliche Stoffe. Wie gesagt, sagt Sport in einer substanziellen Art und Weise bei den öffentlich-rechtlichen und andere Angebote, vor allem Dokusoaps bei den privaten. wiederum über Jahre hinweg die entscheidende Differenz im Angebot zwischen in der reinen Information. Und da würde ich nur in die Diskussion reinwerfen, die privaten Programme haben den Informationswettstreit mit den öffentlich-rechtlichen Programmen nie ernsthaft aufgenommen. In einem ganz wichtigen Segment lässt sich das noch genauer zeigen, ob das eine Folge des dualen Systems ist, dass sie an der Stelle einfach nicht angetreten sind, ob sich das private Fernsehen anders entwickelt hätte, wenn nicht die öffentlich-rechtliche, die übermächtige Konkurrenz in dem Sektor da gewesen wäre. Das ist Spekulation, da kann man keine Antwort drauf geben, aber das sind die Sachverhalte. Der Wettbewerb ist wirklich nie echt angetreten worden.
Sie sehen hier einmal, wie sich dieses Kuchenstück, was wir ganze Publizistik nennen, bei den 8 Programmen tatsächlich zusammensetzt. Und schauen Sie nochmal auf die rechten beiden Säulen, ARD und ZDF. Da sehen Sie das Blau, das heißt politische und Sachpublizistik dominieren. Aber dass auf den Säulen auch ein substanzieller Bereich journalistische Unterhaltungspublizistik drauf sitzt, zum Teil größer als bei den privaten Programmen. Auf der anderen Seite sehen Sie, um mal RTL und Vox als das Gegenbeispiel zu nehmen, Sie haben relativ jetzt kurze Säulen im Bereich politischer Publizistik und Sachpublizistik und haben vor allem etwas, was gelb markiert ist, ich hoffe, Sie können es erkennen, oberste Teil, was so vornehm heißt, narrative Realitätsunterhaltung. Das sind die Doku-Soaps, die wir immer noch in dem Bereich halten, weil es enorm schwierig ist, kann man eine spannende Diskussion führen, wann mache ich den Cut zwischen einer Dokumentation, einer noch informierenden Doku-Soap und einer reinen Unterhaltungsdarstellung. Das heißt also, die Werte im Bereich Fernsehpublizistik sind bei den privaten Programmen sehr stark durch diese immer stärker werdende Form der Realitätsunterhaltung geprägt. Ein Blick auf die Qualität der Fernsehpublizistik ist die Frage, was bringt sie denn eigentlich am aktuellen Diskurs auf die Bildschirme? Und da sehen Sie dann an den dunklen Teilen der Säulen bei den Privatprogrammen, dass da nicht viel ist. Und damit sehen Sie umgekehrt rum jetzt, bezogen auf das Thema, was hier von Bedeutung ist, dass insgesamt im Fernsehsystem davon wenig da wäre, wenn nicht auf der öffentlich-rechtlichen Seite ein substanzieller Anteil der Angebote, und das sind immerhin 25% eines Durchschnittstages, das sind was, 3 Stunden pro Tag haben Sie, 6 Stunden pro Tag, Entschuldigung, 6 Stunden pro Tag haben Sie aktuelle Angebote. Die Frage ist allerdings, worauf beziehen sich diese Angebote? Und das ist jetzt genau eigentlich die wesentliche Legitimation des öffentlich-rechtlichen Systems. Was Sie links sehen, kann man, und das habe ich auch mehrfach gemacht, ich habe mir bei den Betroffenen nicht gerade Freunde gemacht, das sehen Sie ein Marktversagen im Bereich der privaten Fernsehprogramme, was die Leistungen im Bereich der politischen Publizistik angeht. Sie haben Leistungen, die im Bereich von 2,5 Stunden pro Tag liegen bei den öffentlich-rechtlichen Programmen. Und was ganz wichtig ist, hier sehen Sie Unterschiede zwischen den Marktführern in den großen privaten Familien und den nachgeordneten Programmen, die meiner Meinung nach ein Diskurs wert sind, weil alle Programme heißen Fernsehvollprogramme. Es gibt im Rundfunkprogrammrecht meines Wissens keine besondere Passage, außer bei den Regionalfenstern, wo private Vollprogramme differenziert werden nach Marktstellung. Aber Sie sehen empirisch ein erheblich unterschiedliches Leistungspotenzial, was das Politische angeht. Auch hier ist es so, dass das kein Zufallsergebnis ist. Sie sehen, dass im Zeitverlauf seit 1998, und natürlich ist die Kurve nicht gerade, weil politische
Fernsehpublizistik ist immer abhängig vom Ereignisrahmen, zum Beispiel 2003, das war das Jahr des Zweiten Golfkrieges, da sehen Sie überall, wie die entsprechenden Leistungen hochgehen, aber Sie haben immer eine extrem große Differenz und Sie haben die größte Differenz eben nicht zwischen den Marktführern, sondern vor allem bezogen auf immerhin vier private Fernsehvollprogramme, deren Politikangebot pro Tag im 3 bis 6 Minuten Bereich ungefähr liegt und ein Journalist kann dann ausrechnen, wie viele Beiträge pro Tag das in etwa sind. Interessant ist, und an der Stelle rede ich der Struktur das Wort, es hat viel zu tun mit den vorhandenen Sendungsgefäßen für bestimmte Programmangebote. Sie haben bei den privaten Programmen 1 bis 3 Sendungen und mit einer einzigen Ausnahme sind es immer Nachrichtensendungen, in denen Sie mehr als 20% Politik vermittelt bekommen. Bei den öffentlich-rechtlichen Programmen sind es pro Programm ungefähr 20 Sendungen, die in den Stichproben ermittelt worden sind, die aus unterschiedlichsten Perspektiven Politik behandeln. Ob man vor dem Hintergrund dann die Talkshow noch so kritisch sehen kann, eines Teils stimme ich meinem Vorredner vollkommen zu. Auf der anderen Seite kann man dann wieder sagen, es gibt wenigstens Sendungen, in denen über Politik gegebenenfalls auch nur gesprochen wird. Das gibt es in vergleichbar genutzten Programmen nicht. Die zweite Dimension ist dann die Frage, ob in den Sendungen, in denen über Politik berichtet werden kann, tatsächlich über Politik berichtet wird. Und da sehen Sie, kommt zum Ende, da sehen Sie auch da systematische Unterschiede zwischen der Nachrichtenphilosophie im privaten Sektor und im öffentlich-rechtlichen Sektor. Sie sehen im Prinzip, dass bei den Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Sektor ungefähr 50% sich aus politischer Information bestehen, bei den privaten Programmen ungefähr 20 Prozentpunkte weniger. Das heißt, die Nachrichten, die uns sagen, was in der Welt wichtig ist, sagen in dem Fall bei der privaten Konkurrenz, dass über andere Dinge, eben nicht über politische Dinge. Insgesamt also nochmal der Hinweis darauf, private Fernsehvollprogramme, die in der Mediennutzung nach wie vor einen zentralen Stellenwert haben, sind zu einem substanziellen Teil Unterhaltungsprogramme. Insofern ist es immer wichtig, auch die Frage zu stellen, wie Sie das gemacht haben, was wird eigentlich angeboten von Digito auf der einen Seite und in den Docu-Soaps und in den Scripted Reality-Formaten auf der anderen Seite. Das ist durchaus wichtig. Auf der anderen Seite beharre ich in einer sehr altmodischen Art und Weise doch wieder auch immer wieder auf der Frage, wie sieht es mit dem harten Kern an Informationsangeboten aus? Und da würde ich auch mit Ihnen sagen, es ist natürlich bedauerlich, dass die eher analytische Form, im echten Sinn fernsehjournalistisch-analytische Form, verschwunden ist und eher das Geschwätz über Politik mit erwartbaren Reflexen häufig dominiert. Auf der anderen Seite ist mir das immer noch lieber, als wenn ganz andere Dinge eben nicht das Thema Politik in den Fernsehprogrammen auftauchen. Vielen Dank.